ist, dass die jungen Frauen wissen, zunächst einmal, was Gottes Plan ist auf diesem Gebiet und wie wir Männer angeregt werden. Sprüche Kapitel 7, Vers 6 gibt uns eine Klarheit darüber, was das Problem ist von Männern und wie Gott uns gemacht hat. Sprüche 7. Denn als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter guckte und die Einfältigen beobachtete, bemerkte ich unter den Söhnen einen unverständigen Jüngling. Der strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel, und betrat den Weg zu ihrem Haus in der Dämmerung, beim Einbruch der Nacht, da es dunkelte. Siehe, da lief ihm eine Frau entgegen im Hurenschmuck und verschminzten Herzens, frech und zügellos. Ihre Füße können nicht zu Hause bleiben, bald auf der Straße, bald auf den Plätzen, an den Ecken lauert sie. Da ergriff und küsste ihn. Die ergriff und küsste ihn, und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm: Ich war ein Dankopfer schuldig, heute habe ich meine Gelübde bezahlt, darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um eifrig dein Angesicht zu suchen, und fand dich auch. Komm zu mir nach Hause, wir wollen zusammen schlafen. Und es heißt im Text, und er lief ihr nach, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zum Narrenhaus, bis ihn der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. Geschlechtsverkehr außerhalb von Gottes Plan endet in großen Schaden für die Beteiligten. Und in diesem Text ist ein entscheidendes Wort. Sie ist im Hurenschmuck, sie ist wie eine Hure bekleidet. Ich habe mit einigen Studentengruppen über dieses Thema gesprochen und die Frage gestellt, wie bekleidet sich eine Hure? Jeder Mann weiß, eine Hure, wenn ich das so grob sagen muss, stellt ihre Ware zur Schau, denn sie verkauft ja das Fleisch. So, es bedeutet, dass sie ihre Geschlechtlichkeit so zur Schau stellt, dass sie angeschaut wird, damit gekauft wird. Es ist zu eng, es ist kurz, ihre Geschlechtlichkeit wird angeschaut. Und das Problem heute, ich verstehe das, das Huren tun. Ich fuhr bewusst mit meinen Söhnen durch das Rotlichtviertel Stuttgarts, als sie jünger waren, um dort die Dirnen zu zeigen, damit meine Söhne auch die Traurigkeit ihrer Gesichter sehen. Damit sie wirklich wissen, was es sich hat, was damit verbunden ist, damit sie kein Interesse haben daran, ich habe versucht, sie zu schulen, um sie vorzubereiten auf ein Leben, dass sie ohne das leben. Und das Problem ist, wenn die Hure sich so bekleidet, das ist eins, denn sie verkauft sich. Aber wenn christliche Frauen, geprägt von der Modewirtschaft heute, sich so bekleiden und das auch unbewusst tun, weil eben die Welt sagt, es muss eng sein, es muss kurz, niedrig, tief geschnitten sein, damit. Viele junge Frauen haben keine Ahnung, was sie dabei anrichten bei Männern. Ich sprach einmal an unsere Schule drüber über dieses Thema bei 300 Frauen. Und eine Bitte an sie kam von uns Dozenten. Wir haben einen Hörsaal, Vorlesungssaal in unserer Schule, wo die Sitzreihen steil nach oben gehen. Und das Problem ist, wenn ich unten stehe und die Frauen sich nicht richtig bekleiden, wo schaue ich hin? Es ist uns ein Problem als Dozenten, männliche Dozenten, die wir uns geistlich verhalten wollen, dem anderen Geschlecht gegenüber und auch meiner Frau gegenüber. Da will ich nicht in Versuchung verleitet werden durch das falsche Bekleiden dieser Frauen. Nun, eins will ich hier sagen. Manche sitzen hier und denken, ja, ich möchte das tun. Ich möchte wirklich keusch sein, ich möchte zurückhaltend sein, ich möchte Gott wohlgefällig sein mit meinem Körper, mit meiner Geschlechtlichkeit. Ich möchte wirklich das tun, was Gott gefällt. Ich preise den Herrn für jede junge Frau, für jeden jungen Mann, der das sagt. Es gibt andere, Die anderen sagen, es ist mir völlig egal, was er sagt. Und ich möchte morgen das Provozierendste tragen, was ich nur finden kann in meinem Schrank. Und das ist übrigens geschehen, nachdem ich gesprochen hatte an dem Abend vor den Frauen. Viele kamen zu mir und dankten und manche sagten, ich habe das noch nie gehört. Ich bin dankbar dafür, dass ich weiß, wie Männer denken. Es ist mir eine Hilfe und ich werde versuchen, in Zukunft mich so zu verhalten, dass ich eine Hilfe bin für junge geistliche Männer. Und am nächsten Tag haben manche Frauen in unserer Schule das engste, das kürzeste, das provozierendste getragen, was sie nur finden konnten. Einfach aus Provokation. Und weißt du, wenn du so bist, kann ich dir nicht helfen. Da kann Gott dir nicht helfen. Ich bin hier, eine Hilfe zu geben für solche, die in die Ehe gehen wollen. Rein, weil sie gewartet haben, weil es sich lohnt, weil Gott das gesagt hat. Und wenn man keine Hilfe will, dann kann ich nur sagen, vor dir ist viel Leiden in deiner Zukunft, wenn du dir nicht helfen lassen willst. Aber wer Hilfe will und wer sagt, ja, ich möchte das tun, was Gott will auf diesem Gebiet meines Lebens, da habe ich Freude zu sagen, wenn du wartest, da lohnt es sich. Es lohnt sich zu warten. Meine Frau und ich haben gewartet auf die Ehe. Es war nicht leicht. Auch wir erlebten in den letzten Monaten schwere Versuchungen, weiterzugehen, als Gott will. Aber wir sind sehr dankbar, gewartet zu haben. Manche haben nicht gewartet. Ich denke dabei an James und Rachel. Er arbeitete mit mir an der Schule, Theologiestudent, arbeitete mit mir zusammen. James kam erst 2 Jahre davor zum Glauben. Rachel, Pastorentochter, wunderbare junge Dame. Wir haben gesehen, sie haben Augen füreinander. Endlich mal begann die Beziehung. Er sagte zu mir, als wir einen Gang entlang liefen an unserer Schule, Roger, diese letzte Woche haben Rachel und ich eine Beziehung begonnen. Ich habe ihn gestoppt. Ich habe gesagt, James, ich habe einen Vorschlag. Rühr sie nicht an. Das bedeutet kein Händchen halten, keine Umarmung, kein Kuss für eine lange Zeit. Lerne sie kennen und nicht ihre Lippen. Lerne sie kennen und nicht ihren Körper. Lerne sie zu schätzen über Zeit. Die Woche später kam er auf mich zu und sagte, Roger, du hast keine Ahnung von der Bedeutung von dem, was du gesagt hast. Denn ich habe Geschichte in meinem Leben. Du hast mein schwerstes Problem angesprochen, als du gesagt hast, rühre sie nicht an. Nun, ich habe gesagt, im Laufe der Beziehung, es kommt natürlich eine begrenzte Äußerung von Zärtlichkeiten, das ist klar. Aber ich habe gesagt, am Anfang. Nur ich habe nicht gewusst, was sie sich vorgenommen hatten. Ich habe das erst am Hochzeitstag erfahren. Denn als ich die Trauung durchführte und ihr Trauversprechen gemacht wurden, ist es üblich in einer amerikanischen Hochzeit dann danach zu sagen, you may seal your vows with a kiss. Und da kommt ein Kuss. Das war ihr erster Kuss. Das wusste ich nicht. Sie hatten sich vorgenommen, nicht zu küssen. Nun, auch bei dem Empfang, bei der Feier nachher, ist es so, wie hier in Deutschland, man macht irgendwas und das Brautpaar küsst. Sie haben kleine Glöckchen gegeben zum Läuten, sodass das Brautpaar küsst. Nur das Problem war, immer wieder auf der Feier anschließend hat er das Glöckchen genommen und angefangen, sodass sie küssen konnten. Sie sind sehr glücklich verheiratet. Sie kamen zurück, uns zu besuchen im vergangenen Herbst. Sie sind jetzt in Kalifornien. Sie streiten nicht miteinander, sie stritten das ganze Jahr über, stritten sie nicht miteinander in der Beziehung. Einmal haben sie eine kleine Differenz gehabt. Beide sind einander dienend, einander hochachtend und kein Streit in der Beziehung. Und letztes Jahr waren sie erst Jugendleiter in einer Gemeinde und sie waren mit den Jugendlichen zusammen und Sie sagte einmal, Sie gespielt haben so ein Spiel mit den Jugendlichen. Ah, James, das hast du falsch gemacht. Und ein Jugendlicher sprang hoch und sagte, ach, ihr streitet. Nein, wir streiten nicht. Sie haben nur Spaß gemacht. Und noch Wochen später haben die Jugendlichen gemeint, sie hätten da gestritten. Sie streiten nicht. Sie haben keinen Streit erlebt in ihrer Beziehung zueinander. Darf ich sagen, was häufig Streit verursacht in Beziehungen? Folgendes geschieht. Der junge Mann will sich, er will gute Empfindungen haben bei der Beziehung und er küsst. Und sie küssen zu viel, sie küssen heiße Küsse. Und er wird angeregt. Und er will weitergehen. Sie drückt ein bisschen zurück und sagt, nein, nein, nein. Er fühlt sich abgelehnt und er versucht noch mehr. Und sie streiten darüber. Viele, viele junge Paare, die ich auch kennengelernt habe, haben so gestritten. Und es ist meistens darüber, über die Zärtlichkeiten. Und deswegen ist mein Ratschlag, beginne eine Beziehung ohne Zärtlichkeiten. Sprich miteinander. Sprich lang, tief miteinander, ohne Zärtlichkeitsaustausch. Und wenn es dazu kommt, dann in diesem Rahmen Kleidung anhalten. Hände weglassen von den Geschlechtsgliedern des anderen und diesen Vorschlag, wenn du küsst vor der Ehe, dann Vorsicht dabei, denn Küsse sind sehr erotisch, sehr erregend und vielleicht wissen die meisten nicht, man trägt mit sich in der Geschlechtlichkeit eine geladene Pistole und weiß nicht, was für eine Macht es ist. Und deswegen ist mein Vorschlag, meine Anregung, denk darüber nach, was du tust in dieser Beziehung. Gott möchte, dass wir geschlechtlich rein sind vor der Ehe. Reinheit beginnt mit unseren Gedanken. Gott beschränkt geschlechtliche Aktivität auf die Ehe und erwartet es dort. 1. Korinther Kapitel 7. Und die Anregung bei Männern ist visueller Art. Kurz gesagt, auch noch ein Problem unserer Zeit. Wir haben ein Team von Mitarbeitern an unserer Schule, auch unter anderem eine Seelsorgerin, die hauptsächlich für junge Frauen, die nur für junge Frauen da ist. Sie sagte mir, als wir anfingen, dieses Buch durchzunehmen für junge Männer, sie sagte mir, Roger, in den letzten 2 Wochen sind 2 junge Frauen zu mir gekommen und sagen, sie haben Probleme mit Pornografiesucht, junge Frauen. Und ich sprach dann anschließend mit ihr und sie sagte mir, das Problem offensichtlich wird angeregt in jungen Frauen, die Geschlechtsinformation früh bekamen im Leben und Geschlechtserfahrung früh hatten im Leben. Und deswegen ist es nicht nur ein Problem beschränkt allein auf Männer, das Problem des Visuellen, sondern eventuell manche Frauen. Und deswegen mein Appell ist, an diesem Punkt sehr weise zu denken, wie man sich verhält im anderen gegenüber. Ich habe zum Schluss hier einige Dinge kurz zu erwähnen als Vorschläge. Aktive Schritte. Erstens, übertrage Gott deine Gedanken und deinen Körper. In Römerbrief Kapitel 12, ich ermahne euch, liebe Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer. Wir haben vorhin gesehen im 1. Korintherbrief, wir sind teuer erkauft, unser Leib gehört uns nicht. Gebt eure Leiber dem Herrn. Eure Geschlechtlichkeit, eure Männlichkeit, eure Weiblichkeit gehört Gott. Gib dein Leben Jesus, auch deine Gedanken. Zweitens, bitte Gott, um seine Hilfe rein zu sein. Ich denke, ein Großteil deines Gebetslebens sollte auch darin verbracht werden, Herr, hilf mir, auf diesem Gebiet rein zu bleiben. Nicht nur darüber zu beten, sondern drittens, ich komme zum anderen, nächstens, verschlinge das Wort Gottes. Ich hoffe, die Bibel hat einen wichtigen Stellenwert in deinem Leben. Ich hoffe, dass du täglich die Bibel liest. Womit soll ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, indem er sich hält nach deinem Wort, sagt uns der Psalmist. Die Bibel hält mich von Sünde. Richtiges Denken hält mich von falschem Handeln. Richtiges Denken führt zu richtigem Handeln. Deswegen, richtig Denken kommt aus der Bibel. Mein Vorschlag ist, lies die Bibel regelmäßig. Und noch eine Sache, drossele falsche Einnahmen. Beende falsche Einnahmen. Der Fernseher ist ein Problem. Das, was im Fernsehen gesendet wird, ist nicht für Christen, oft nicht für Christen geeignet. Sprechen wir allein von der Gewalttat. Das, was gewalttätig gezeigt wird, brauche ich nicht zu sehen. Und vor allem auf dem sexuellen Gebiet kommt vieles, was Christen eigentlich überhaupt nicht sehen sollten, weil es so anregend ist auf dem falschen Gebiet. Die Werte, die da sind, die Darstellung von Gottes Normen, von dem, was Gott will, die Darstellung ist völlig verkehrt. Und deswegen ist es nicht unser gutes Recht, ständig fernzuschauen, ohne zu differenzieren. Mein Appell, meine Bitte ist, differenziere, was du anschaust. Und es könnte sein, dass du sagen musst, ich kann das nicht anschauen. Als wir in Deutschland gelebt haben, habe ich zu meiner Frau gesagt, auch was die visuelle Einnahme bedeutet, habe ich zu meiner Frau gesagt, bitte mich nicht zum Schwimmbad zu gehen. Ich gehe nicht zum Schwimmbad hier in Deutschland. Weil ich Dinge zu sehen bekomme, über die ich dann eventuell Tage oder Wochen lang zu kämpfen habe, dass ich diese Erinnerungen, diese Blicke aus meinem Kopf bekomme. Es kostet mir viel zu viel Zeit. Ich möchte meine Zeit anders investieren, als nur das wegzubekommen, was ich falsch angeschaut habe, ohne dass ich das wollte. Und deswegen möchte ich sagen, das, was ich einnehme, muss gedrosselt werden, muss gefiltert werden, dass ich nicht das Falsche einnehme. Noch ein Punkt möchte ich erwähnen, äußerst wichtig. Gemeinschaft mit anderen Christen auf diesem Gebiet. Ich habe einen wichtigen Vorschlag, wenn du diese Bücher bekommst. Meine Tochter ist eben dabei, dieses erste Buch zu lesen, Every Young Man's Battle. Und letzte Woche, als meine Frau davon erzählte, über ihr Gespräch miteinander, da sagte meine Tochter zu meiner Frau, Mutti, wenn ich daran denke, dass ich so angeschaut werden könnte von fast jedem Jungen im Gang, das hilft mir, anders zu denken. Lies das Buch zusammen mit einem anderen und sprich drüber. Das Lesen dieses Buches zusammen mit zwei anderen hat mich angeregt, hat uns angeregt, Dinge auszutauschen miteinander, über die ich nie mit einem anderen gesprochen hatte bisher im Leben. Die Thematik ist wichtig. Sei im Austausch mit anderen über diese wichtigen Themen, über den Inhalt und vor allem über deine geistliche Reinheit. Ich habe vorhin gesagt, Pastoren auch können fallen. Und als wir umzogen in die Staaten, bin ich weggegangen von einer Beziehung, die ich hatte, in was wir als Rechenschaftsbeziehung bezeichnen. Eine Beziehung zu einem guten Mann Gottes, der mir hilft, auf diesem Gebiet rein zu bleiben. Und ich merkte, als ich in die Staaten zurückzog, ich war ohne Rechenschaftsbeziehung sehr gefährdet. Und betete, Sturm, Herr, hilf, dass ich bald eine Beziehung beginnen kann mit einem Mann Gottes, bei dem ich Austausch haben kann über das, was in meinem Leben vor sich geht an Versuchungen. Und bald schenkte der Herr eine solche Beziehung. Auf diesem Gebiet möchte ich sagen, nicht jeder passt dazu. Es muss ein Mann Gottes sein, eine Frau Gottes sein, die mit der Information, die man austauscht, weise umgeht. Das soll nicht überall hingeplappert werden, sondern es muss eine Person sein, die vertraulich mit dieser Information umgeht, die betet über die Information, die auch hilft, die anruft, die sagt, wie geht es? Von hier aus, per E-Mail werde ich ein paar Leute fragen, bei denen wir in Rechenschaftsbeziehung sind, miteinander, wie geht es dir auf dem Sektor deiner Reinheit? Wir haben uns abgemacht, dass wir das tun. Eine Beziehung, in der man spricht darüber. Da muss man beten, dass die richtige Person gefunden werden kann. Glaube von ganzem Herzen an die Größe Gottes. Gott Unser Bild von Gott ist entscheidend. Was wir von Gott vorstellen, ist hier entscheidend. Ich möchte illustrieren, vielleicht, ich weiß es nicht, ob ich das letztes Jahr gesagt habe, und wenn es eine Wiederholung ist, lache trotzdem. Ich habe einen Laptop-Computer, nicht hier im Raum, aber mit dabei. Wenn ich meinen Computer hier aufstellen würde und ins Internet kommen würde, würde ich vor euch, mit euch als Zeugen, pornografische Webseiten anschauen. Was meinst du? Niemals im Leben. Würde ich das tun, mit meiner Tochter daneben stehen? Niemals im Leben. Mit meiner Frau daneben stehen? Ich habe 3 Söhne, vielleicht die Enkelkinder mal herholen. Aber die ganze Zeit ist Gott da. Die Möglichkeit zu nehmen, etwas Sündiges zu tun, bedeutet in dem Moment, wenn ich eine pornografische Seite anschaue im Internet, tue ich das nur deswegen als Christ, weil ich in dem Moment praktischer Atheist würde. Ich würde sagen, Gott existiert nicht oder er ist blind, er kann mich nicht sehen, er kann mich auf keinen Fall in Rechenschaft ziehen, ich wäre alleine, was völlig falsches Denken ist. Gott sieht alles. Er will unser Bestes. Er hat einen wunderbaren Plan gegeben und in diesem Plan, nach diesem Plan haben wir, sollen wir leben, haben wir zu leben. Und der einzige Grund, warum er hinschaut, ist uns zu helfen, auf dem richtigen Weg zu kommen, auf den richtigen Weg zu kommen. Unsere Vorstellung von Gott ist absolut total entscheidend. Und daher möchte ich sagen, bitte den Herrn, dass er dir eine klare Vorstellung von seinem Wesen gibt, wer er wirklich ist, was er wirklich von uns will, dass du sagst, du willst leidenschaftlich für ihn leben. Nun, ich weiß, dass die Thematik heute Morgen vielleicht schwer vorkommt für manche. Ich möchte zum Schluss eine Hoffnung geben. Ich würde mich nicht wundern, wenn es hier einige gibt, die schon mehrfach, vierfach gesündigt haben auf diesem Gebiet. Vielleicht gibt es manche Männer unter uns, die wirklich süchtig sind in der Pornografie. Gott vergibt. Gott hilft. Gott reinigt und Gott erneuert. Vielleicht gibt es einige, die gesündigt haben, indem man schon Geschlechtsverkehr erlebt hat, vor der Ehe, außerhalb der Ehe. Und du fühlst dich heute entwertet, wertlos, dein Gewissen schlägt. Und du denkst daran, eventuell deine Geschichte deinem zukünftigen Ehemann oder deiner zukünftigen Ehefrau erzählen zu müssen, in der Verlobungszeit oder in der Freundschaftszeit mal zu erzählen, ich habe das und das und das und das getan. Und du denkst daran mit großer Furcht, wird er mich noch haben wollen, wird sie mich noch haben wollen, wenn sie weiß, dass ich das und das getan habe? Übrigens, ich heiße es, halte es für absolut notwendig, dass du die volle Wahrheit sagst über das, was du schon getan hast, damit der andere weiß, durch Vergebung, wen er oder sie bekommt. Und nicht, dass irgendwelche Geheimnisse ans Licht kommen nachher, als negative Überraschungen. Gott vergibt, egal was du getan hast, egal was hinter dir liegt, Gott ist der Vergebende. Christus starb für alle unsere Sünden, egal wie tief, wie knallrot unsere Sünden sind. Christus starb für uns, damit es Vergebung gibt, damit, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, er uns diese Sünden vergibt. Weil er treu und gerecht ist, kann Gott uns vergeben, weil deine Sünde und meine Sünde auf Jesus gelegt wurde. Jesus starb dafür, dass wir für diese Sünde nicht zu sterben haben. Es gibt noch eine Gruppe, die ich kurz mal ansprechen möchte. Es gibt eventuell solche unter uns, die sexuell missbraucht wurden. Ohne deine eigene Schuld. Es gibt Männer, wir haben auch solche gehabt, die zu uns kamen in die Schulen, in der Andacht sprachen Männer, die sexuell misshandelt wurden in ihrer Kindheit, und Frauen, die Gott geheilt hat. Wenn du so misshandelt wurdest, typisch ist es, sich wertlos zu fühlen. Zu meinen, ich bin so wertlos, also gebe ich mich jedem hin oder jeder hin. Es ist sowieso alles kaputt. Und Gott liebt dich, auch wenn das in deiner Vergangenheit liegt. Gott liebt dich und Gott möchte heilen. Mein Appell ist, sprich mit jemandem. Such jemand, eine Frau, wenn du eine junge Frau bist, such eine Frau in deiner Gemeinde und sprich mit ihr. Such Hilfe. Ein junger Mann, such Hilfe bei einem geistlichen Mann in deiner Gemeinde. Sprich darüber. Such Hilfe, Gottes Hilfe, sodass du Heilung erleben kannst, wo dein Leben einen schweren Angriff erlebt hat, ohne dein Zutun, ohne deine Schuld. Weil eben es böse Menschen gibt in dieser Welt, die sowas tun. Ich würde mich nicht wundern, wenn es nicht etliche gäbe hier im Raum, die sowas erlebt haben. Gott heilt. Aber wir müssen es zu ihm bringen. Wir dürfen es zu ihm bringen. Mein Appell ist, komm zu Christus. Er heilt. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen. Danke für die Aufmerksamkeit dieser Schüler. Danke für die Macht deines Wortes, für die Macht von Wahrheit. Danke, Herr, dass du andere gebraucht hast, mich anzusprechen. Und danke, dass ich heute als Diener Jesu einen Dienst der Liebe tun darf an kostbare, wertvolle junge Menschen, die den Weg mit dir gehen wollen. Ich bitte dich um Heilung, wo es notwendig ist, um Bewahrung bei uns allen. Um deinen Beistand durch deinen guten Heiligen Geist, sodass wir den Weg mit dir gehen durch deine Kraft. Ich bitte dich von ganzem Herzen für solche, die im Augenblick in tiefer Not stecken, das Gewissen schlägt. Ich bitte, dass die Sünde zu dir gebracht wird und dass sie heute Vergebung erleben. Ich bitte, dass solche, die es notwendig haben, auch ein wichtiges Seelsorgegespräch suchen mit einem vertrauten Christen in der Gemeinde oder hier an der Schule. Und totale Entlastung durch das Gespräch erleben. Oder Gespräche. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, auch differenziert zu leben in der Einnahme von dem, was auf uns zukommt, vom Fernsehen, von Zeitschriften, von den Medien, von denen wir ständig angelogen werden. Die Lüge ist, der falsche Weg sei der richtige. Hilf uns, den richtigen Weg, den Weg vorgeschrieben in deinem Wort zu wählen und den Weg in deiner Kraft zu gehen. Ich bitte dich, Herr, um Erweckung an dieser Schule durch deinen guten Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ich bete für euch, dass Gott euch Kraft und Weisheit gibt. Wir sind, glaube ich, zu Ende der Stunde gekommen. Ich weiß es nicht, ob es noch Aussagen gibt von jemandem. Also, Gottes Segen. Dankeschön.